Weiterhin mit Gerd Schröder am Mikrofon und den Gästen hier im Studio, Heidi Bernauer-Münz, Tierärztin, Herbert Bollhöfer, er ist Zoofachhändler, und Sandra Alther von der Organisation Pro Wildlife, und in München zugeschaltet der Psychologe Reinhold Bergler. Es dreht sich heute alles um Haustiere, und ins Studio gekommen ist inzwischen mein Kollege Thomas Meinert. Er hat die Höreranfragen gesammelt. Herr Meinert, was haben wir denn da?
Ja, wenn man Tiere anschafft, dann entstehen ja auch Folgekosten. Deshalb die Frage für einen Hund, da muss man ja sicherlich eine Hundehalterhaftpflicht abschließen. Die Hundesteuer ist leider für große und kleine Hunde gleich. Auch die Frage, kann man eine Versicherung, eine Art Krankenversicherung für Tiere abschließen? Denn schließlich sind die Tierarztkosten, die laufenden Kosten sind zu überschauen, aber manchmal doch auch ganz schön groß.
Herr Bollhöfer, wie sieht's aus?
Für Hunde gibt es meines Erachtens die Möglichkeit, eine Krankenversicherung abzuschließen. Bei Vögeln hat man das vor Jahren versucht, ist aber aufgrund mangelnder Resonanz nicht erfolgreich gewesen.
Wo kann man so eine Versicherung abschließen?
Bei der AOK? Nicht bei der AOK, nein. Bei den üblichen Versicherungsgesellschaften, bei denen sie auch Lebensversicherung, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und dergleichen haben.
Wissen Sie, wie teuer sind
Nein,
die ungefähr?
Nein, absolut keine Ahnung.
Wie steht es mit Haftpflichtversicherungen? Muss sowas abgeschlossen werden?
Meines Wissens ist es bei normalen, in Anführungsstrichen, Hunden nicht erforderlich, aber auf jeden Fall zu empfehlen. Denn auch bei bester Haltung kann ein Missgeschick mit dem Hund passieren, und da sollte man abgesichert sein. Ich würde also jedem Hundehalter empfehlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Und in jedem Fall bei den Kosten auch zu berücksichtigen, die Hundesteuer. Die ist gestaffelt.
Hundesteuer und wenn keine Versicherung besteht, auch eventuelle Tierarztkosten, die in Zukunft darauf einzukommen können.
Herr Meinert?
Hunde, aber auch Katzen gehen von drinnen nach draußen, von draußen nach drinnen. Können sie Krankheiten übertragen? Welche Krankheiten, wogegen muss ein Tier auf jeden Fall geimpft sein? Und die Frage ganz konkret, wie sieht das aus mit Flöhen? Hier eine E-Mail einer Hörerin, die sagt, die Katze lebt drinnen und draußen und manchmal bringt sie eben Flöhe mit rein. Ist das für den Menschen gefährlich?
Also zunächst zur Impfung. Ein Hund und eine Katze sollten immer vollständig geimpft sein. Das ist ganz klar. Es geht in erster Linie da um das Interesse der Tiere, weil die sehr schwer erkranken können. Die Tollwut, keine Frage, bedroht den Menschen. Ansonsten habe ich öfters Tiere, die schwere Erkältungen haben und die dann eher ein Virus vom Menschen bekommen haben. Also auch der Übertragungsweg geht umgekehrt. Was ganz wichtig ist, ist natürlich entsprechende Hygiene. Ich möchte da auf die entsprechenden Würmer hinweisen, die es natürlich gibt, Übertragung von Tier auf den Menschen. Also man sollte immer gut die Hände waschen, wenn man ein Tier angefasst hat. Vor allen Dingen Kinder muss man darauf aufmerksam machen. Und speziell was Flöhe anbelangt. Flöhe können beim Menschen Allergien verursachen. Ich selbst bin da auch immer geplagt. Ich weiß immer genau, wenn ein Tier bei mir war, was mir was hinterlassen hat sozusagen. Man sollte routinemäßig gegen Flöhe ein Tier behandeln.
Wir haben nun unsere erste Hörerin am Telefon. Frau Luttgen, Sie haben eine Frage?
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Wir haben zwar selber keine Blaustirn-Amazonen, aber unsere Nachbarn haben sie. Zwei Stück an der Zahl, und Blaustirn-Amazonen sind ja nicht gerade leise.
Das sind Vögel.
Das sind Vögel, richtig, eine Papageienart. Wie kann man sich, ich sag mal, gegen diese Vögel mal als Nachbar, der mit diesen Vögeln ja gar nichts mit zu tun hat, ja, wehren? Wie lange darf ein Nachbar diese Tiere, die draußen in einer Voliere leben, draußen lassen?
Wie steht es um die Lärmbelästigung von Tieren? Was ist zumutbar, was nicht?
Ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich weiß, dass da die Ortsüblichkeit eine bestimmte Rolle spielt. Das heißt also, in einem ländlichen Bereich ist mehr zumutbar als in einer dicht besiedelten Stadtgegend. Sicherlich wäre der richtige Weg, zunächst mal mit dem Nachbarn zu sprechen und zu sagen, hör mal zu, deine Vögel stören mich, kannst du die nicht längere Zeit aus der Freivoliere in eine Innenvoliere bringen, dass zumindest die Nachtruhe gewährleistet ist. Ansonsten gibt es meines Wissens keine festgelegten Rechtsnormen, die man jetzt 0815 abrufen könnte und anwenden könnte.
Aber auch für Haustiere gilt die Hausordnung, das heißt, nachtaktive Tiere können hier für Probleme sorgen.
Na gut, die nachtaktiven Tiere sind meist nicht so laut, dass es über die Wohnung hinausgeht. Wenn der Hamster in seinem Rad läuft, dann quietscht das in der Regel nicht so laut, dass der Nachbar das mitkriegt.
Aber Vögel, die morgens um 4 Uhr anfangen zu zwitschern?
Da sicherlich, ja. Da sicherlich. Und das ist auch wiederum ein Punkt, vorher überlegen, kann ich es nicht. Ich würde also, wie gesagt, in einer Siedlungsgegend keine Freivoliere mit Kakadus oder anderen lauten Papageien empfehlen. Das wird früher oder später zu Stress mit den Nachbarn führen.
Frau Luttgen, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen auch und wir haben einen weiteren Anrufer, Herr Schulter aus Dresden, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, hallo, hören Sie mich jetzt?
Ja, wir hören Sie.
Sehr Ihre schön, Frage. Ich wollte Folgendes bloß nochmal zu dem Thema Haustiere sagen und ganz speziell zu den Hunden. Ein Hund ist eine tolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen, ob das bei den Jüngeren ist, sagen wir mal so bei den Twenties, wenn irgendwo eine tolle Frau geht mit dem Hund, hat man immer die Chance, die Dame anzusprechen, weil man erstmal den Hund sehr schön findet und den mal streichelt. Und wenn Sie ansonsten das sehen, wenn ältere Leute mit ihren Hunden unterwegs sind, gibt es immer die Möglichkeit zu kommunizieren. Entweder Sie sehen, dass die Leute mit ihren Hunden zusammenstehen und sich erzählen, was hat der erlebt, was hat der erlebt, was macht der Hund für Sachen. Also diesen Aspekt, wer sich ein bisschen einsam fühlt, einen Hund anschaffen, nur nicht gerade einen Kampfhund, aber irgendwas, was man streicheln kann, dann lernt man bestimmt Leute kennen, mit denen man dann morgen, übermorgen, vielleicht auch mal zusammen den Spaziergang macht.
Ein Plädoyer für das Haustier als verbindendes Element. Vielen Dank, Herr Schulter aus Dresden. Thomas Meinert, weitere Fragen.
Eine Katzenallergie oder überhaupt Allergien sind ein großes Problem bei der Tierhaltung. Frau Goldemann oder Goldenau sagt, sie hat zwar keine Katzenallergie, weiß aber, dass es in der Familie Katzenallergien gab. Sie ist sozusagen erblich vorbelastet. Frage, können solche Allergien auch später auftauchen? Kann man, wenn man sich nicht sicher ist, mit einem Allergietest vielleicht vorbeugen und das genau feststellen? Es ist ja auch so, dass man als Mensch nicht auf alle Tiere gleich reagiert. Also es gibt unterschiedliche Katzen. Feine Haare sind da wohl problematischer als grobe. Und auch bei Hunden gibt es ja sehr große Unterschiede, was die Haarhaltung ist. Also kann so ein Allergietest das allgemein herausfinden? Und die Frage, wie ist das mit der erblichen Vorbelastung? Muss man da besonders vorsichtig sein?
Also ich bin da durchaus selbst Betroffene, weil mein Mann ist Katzenallergiker und seitdem können wir ihm auch keine Katze mehr halten. Und es kommt immer mal wieder vor, dass Haushalte wirklich Katzen abgeben müssen, aus genau diesem Grund, dass das Kind also schwer allergisch ist. Und wenn das dann dahin geht, dass es eben zu einem Asthma kommen kann und Asthma ist dann zum Teil nicht mehr reversibel, dann wird das auch wirklich sehr eng. Die Behandlung, dazu bin ich ja natürlich auch kein Fachmann, soll es geben mit Desensibilisierung, allen möglichen Dingen. Das muss man sich wirklich überlegen, inwieweit man das vertreten kann. Oft kommt eben wirklich nur in Frage, dass das Allergen auslösende, in dem Fall die Katze, abgegeben werden muss. Man kann das überprüfen, man kann das vorab überprüfen, aber so eine Allergie kann sich auch entwickeln. Wir hatten also wirklich 11 Jahre eine Katze und mein Mann hat dann erst diese Allergie entwickelt. Das ist durchaus möglich. Und ein gewisser erblicher Zusammenhang ist auch bei Allergien bekannt.
Sind diese Tests also auch so weit, dass sie alle Rassen umfassen oder muss man da vielleicht dann doch einen Spezialisten aufsuchen, der sich mit sowas noch besonders befasst?
Also diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich ja nun mal kein Mediziner bin, mich mit solchen Dingen auch nicht befasse. Aber mir ist es auch bekannt, dass man auch gegen bestimmte Rassen weniger empfindlich sein kann und dass bestimmte Hunderassen mit sehr kurzen Haaren manchmal erträglich sind und Hunde mit langen Haaren überhaupt nicht. Ich denke, da sollte man sich einfach mit einem Mediziner, der sich mit diesem Spezialgebiet befasst, unterhalten, eine Untersuchung machen lassen und der kann einem das dann genau erläutern.
Vor Weihnachten laufen in Kinos, aber auch im Fernsehen eine bestimmte Art von Filmen. Dazu gehören auch Tierfilme, die regelmäßig gezeigt werden, die auch regelmäßig im Kino laufen. Die Frage jetzt vielleicht mal an Herrn Bergler in München, sind solche Filme, die dann laufen, auch ein Anreiz, bestimmte Tiere zu kaufen?
Ich weiß von Kindern, dass sie sehr gerne in den Medien sich alles, was mit Tieren zusammenhängt, ansehen. Das tun sie sehr gerne. Wenn Sie jetzt das ansprechen, dann sprechen Sie auch das Problem an, ob möglicherweise, wenn das jetzt vor Weihnachten läuft, die Kinder plötzlich quasi mit dem Weihnachtswunsch kommen. Wir hätten doch gerne ein Tier. Verstehe ich Sie da recht?
Ja, das spielt eine große Rolle dabei.
Und jetzt unabhängig, unter welchen Bedingungen Medien hier einen Einfluss ausüben, würde ich so sehr dezidiert sagen, Heimtiere sind kein Spielzeug, das ich zu Weihnachten verschenken kann, das ist unmöglich, denn Heimtiere kann man nicht in den, das hätte ich mal gesagt, Weihnachtsstress der Erwachsenen entlassen. Also Heimtiere als Weihnachtsgeschenk sind strikt abzulehnen. Das heißt ja nicht, dass ein Kind einen solchen Wunsch äußern kann. Und ich kann ja auch zur Meinung sein, das Kind soll dann demnächst ein Tier bekommen, denn ein Tier gehört ja einfach mal so zu einer Familie. Aber ich muss dann eben vorher abklären, welches Heimtier passt in die Wohnumgebung, sind die Eltern bereit, akzeptieren alle das Heimtier, hat das Kind Zeit dazu, aber vor allem, ich muss sagen, abtesten, ist der Wunsch eines Kindes nach einem Tier von andauernder Intensität, auch Erwachsene, da kommt ja die Laune plötzlich auf, es gefällt mir ein Tier, das wäre ja ganz schön, wir hätten das. Bei einem Kind muss ich wissen, ist der Wunsch nach dem Tier konstant über eine längere Zeit? Hat das Kind ein gleichbleibendes Interesse? Das können Sie prüfen. Schenken Sie dem Kind irgendwelche Sachbücher? Das können Sie ja zu Weihnachten schenken. Sachbücher über Tiere. Und frisst das Kind jetzt dieses Buch? Liest es überhaupt zu Ende? Oder fängt es an? Oder legt es dann wieder? Will es immer neue Bücher? Ist das Interesse also wirklich ganz intensiv? Oder geht das Kind, können Sie auch tun als Eltern dann, geht das Kind mal gern ins Tierheim, um sich überhaupt Tiere anzuschauen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal mit einem Hund spazieren zu gehen. Also, all Bergler, das sind Voraussetzungen, damit überhaupt ein Tier ins Haus kommt dann.
Sind da nicht auch die Zoofachbetriebe gefragt? Fragen Sie danach, wenn Eltern zu Ihnen kommen, mein Kind möchte so gerne einen Hund, ein Meerschweinchen, fragen Sie danach, wie nachhaltig dieser Wunsch ist? Müssen das Zoofachbetriebe machen? Sollten Sie das?
Sie sollten es auf jeden Fall. Gesetzlich sind Sie nicht dazu verpflichtet, aber es gehört meines Erachtens zu einer vernünftigen Beratung und auch, das muss ich klar sagen, zu einer kaufmännischen Gepflogenheit, dass man sich erkundigt. Es nutzt uns, mal jetzt ganz abgesehen vom Tierschutz, überhaupt nichts, wenn wir auf Teufel komm raus mal einen Vogel oder ein Aquarium verkaufen und die Familie kommt anschließend nicht damit zurecht. Denn diese Negativpropaganda schafft ja bloß keinen Vogel an, das macht Stress, das macht Arbeit, schafft ja kein Aquarium an, da musst du ständig mit Wasser panschen. Ne, ist für uns ja viel schädlicher, als wenn wir mal auf ein oder zwei Geschäfte verzichten und wirklich nur an solche Leute verkaufen, die es auch halten können.
Wie ist das, wenn zum Beispiel im Januar, wenn das Weihnachtsgeschenk sich dann doch als etwas zu lästig, etwas zu mühsam herausstellt, weil es doch Pflegearbeit macht, nehmen Sie dann Tiere wieder zurück?
Nein. Wir versuchen sie anderweitig zu vermitteln, aber wir machen jedem, der, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, für mein eigenes Geschäft, wir machen jedem, der bei uns ein Tier kaufen will, von vornherein klar, dass es keine Wegwerfware, dass es keine Einwegware ist, sondern dass der Kunde sich von vornherein darüber klar sein muss, dass er eine lebenslange Verantwortung eingeht. Und wir erleben es auch hin und wieder, dass Eltern mit ihren Kindern kommen und zerren sie mehr oder weniger vor die Box mit den Meerschweinchen oder Kaninchen, weil die Eltern irgendwo gerne so etwas hätten. Das Kind will aber überhaupt gar nicht dorthin, sondern es will lieber in die Aquaristikabteilung, um sich die Fische anzugucken. Und dann sagen wir auch ganz klar, gehen Sie lieber nochmal nach Hause, überlegen es sich in Ruhe, ob das Kaninchen nun gerade das Richtige für Ihr Kind ist oder ob Sie nachher 7, 8 Jahre für das Tier sorgen muss und das Kind ist enttäuscht, weil es nicht das Richtige für sich gefunden hat.
Thomas Meinert.
Bieten Sie dann auch Hilfen für den Urlaub an? Eine lebenslange Tierbindung, die geht man ein, wenn man sich ein Tier anschafft, das weiß man. Aber trotzdem will man ja nicht auf den Urlaub verzichten. Welche Möglichkeiten gibt es da? Spielt das, haben Sie Adressen vielleicht von Vereinen auch, die gegenseitig Tiere in Pflege nehmen? Also wenn man da von vornherein offen drüber spricht und auch Hilfen anbietet, ist das ja wahrscheinlich viel leichter zu lösen, als wenn man erst Anfang Juli mit gepacktem Auto da steht und dann überlegt.
Alle Tiere, die wir verkaufen, nehmen wir auch im Sommer in Pflege. Nicht nur von unseren Kunden, sondern auch von anderen Leuten. Ich sage ausdrücklich alle Tiere, die wir verkaufen, weil wir keine Möglichkeit haben, Hunde, Katzen, Frettchen oder was es sonst noch geben mag, aufzunehmen. Aber Vögel, Meerschweinchen, Kaninchen, Goldhamster etc. nehmen wir. Bei den Aquarien stellt es kein großes Problem dar, denn die können heute durch die Technik über 14 Tage, 3 Wochen allein am Leben erhalten werden, wenn man hin und wieder jemanden hat, der in die Wohnung geht und kontrolliert, dass diese Technik auch funktioniert. Sollte die Technik ausfallen, steht natürlich der Zoohändler parat, um dann helfen zu können.
Sprechen Sie da für die gesamte Branche oder nur für Ihren
Betrieb? Für den übergroßen Teil der Branche.
Und wie schaut es aus mit anderen Tieren, größere Tiere, Hunde, Katzen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Also da gibt es natürlich die Möglichkeit, zum einen machen das viele Tierheime, dass man die da in Pflege bringen kann, bitte wieder abholen hinterher. Dann gibt es verschiedene Hundepensionen, die zum Teil sehr gut sind und die das sehr ordentlich machen. Und die Hunde genießen das auch, wenn sie unter Umständen mal in einer größeren Gruppe sind, mit anderen Hunden sehr ausgelassen spielen können. Ist nicht unbedingt schlecht. Bei den Katzen ist es ein bisschen schwieriger, weil Katzen sehr räumlich bezogen sind und die sehr großen Stress haben, wenn die irgendwo anders hin müssen. Sind meistens auch nicht in der Lage, mit anderen Katzen zusammenzukommen. Also das Halten in der Gruppe, wie das bei Hunden unter Umständen wundervoll ist, ist für Katzen überhaupt nicht schön. Und da ist es relativ sinnvoll, wenn man dann jemanden kriegt, der die Katzen zu Hause betreut. Da gibt es zum Teil auch professionelle Anbieter, die wirklich zu Hause so eine Art Cat-Sitting zusammen mit Blumengießen und sowas machen. Und das wäre relativ sinnvoll, dann das auf diese Art und Weise zu lösen, das Problem.
Aber solche Angebote wie auch Tierpensionen, die kosten Geld.
Selbstverständlich. Wenn man allerdings einen freundlichen Nachbarn hat, der sagt, ich nehme deinen Hund, derweil du diese 14 Tage nicht da bist, dann freuten sich alle.
Ist vielleicht auch die beste Lösung, Thomas Meinert?
Im Tierheim warten viele Tiere darauf, dass sie abgeholt werden, dass sie eine neue Familie finden. Eine Hörerin, die nun einen Wurf Mischlingswelpen hat, hat nun einen Schäferhund-Mischling, eine Hündin übrig, die sie jetzt abgeben muss. Einfach, sie fragt sich nur, wenn sie diesen Hund jetzt ins Tierheim gibt, wird der Hund dadurch negativ vorgeprägt. Und andersrum stellt sich natürlich auch die Frage, wer einen Hund aus dem Tierheim nimmt, mit welchen Schwierigkeiten oder zusätzlichen Schwierigkeiten muss man rechnen gegenüber der Welpenerziehung, wenn man also einen Hund vom Züchter bekommt.
Also dazu muss ich sagen, ich möchte da grundsätzlich kein Tierheim über den Kamm scheren mit den anderen. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Tierheim ab, wie die damit umgehen können und wie sicher die sind im Wissen um die Sozialisierung. Es ist so, dass ein Welpe zwischen der 4. und der 12. Lebenswoche eine Sozialisierungsphase durchmacht, wo er alles kennenlernt, sowohl lebend als auch unbelebt, was für ihn wichtig ist. Und in dieser Phase muss er natürlich auch sehr viel kennenlernen. Große Menschen, kleine Menschen, junge Menschen, alte Menschen mit Stock, mit Rollstuhl, mit was auch immer, vielleicht auch betrunken. Je nachdem. Je breiter gefächert seine Erfahrungen sind, desto sicherer wird er im späteren Leben sein. Und das gilt für alle Hunde, egal ob die jetzt vom Züchter kommen, ob die jetzt vom Tierheim kommen. Die Erfahrung ist es, die entscheidend ist. Und darauf sollte man achten. Wenn man also einen Tierheimhund holt und das ist noch ein Welpe, dann sollte man genau das ansprechen, sollte danach fragen, wie weit die Sozialisierung dieses Hundes war. Und wenn man einen älteren Hund aus dem Tierheim nimmt, dann sollte man bitte einkalkulieren, dass das Tier unter Umständen Probleme macht, weil es ja nicht klar ist, warum es abgegeben worden ist. Das kann eine Allergie sein, das kann aber auch schon vorher ein Verhaltensproblem sein. Das ist eine gewisse Hypothek, die man übernimmt und dazu sollte man auch bereit sein und sollte das wissen. Das ist fair und dann passiert es auch nicht, dass so ein Hund fünfmal wieder zurückgekommen ist, immer wegen dem gleichen Problem.
Gehen wir nochmal auf die kleineren Tiere ein. Eine Reihe von Hörern schildern, dass sie eben Meerschweinchen haben, Zwerghasen, Hasen. Dann gibt es aber dann immer wieder Probleme, entweder dass Männchen und Weibchen zusammenkommen und es zu viel Nachwuchs gibt, dass Böckchen sich nicht untereinander nicht verstehen. Frage, welche Tiere müssen zusammen sein? Was kann man machen, wenn man zwei Meerschweinchen hat, die sich absolut nicht verstehen? In dem Fall sind es sogar drei.
Also ich möchte mal zunächst dazu sagen, dass die Menschen davon ausgehen, wir nehmen ein Männlein und ein Weiblein und da sind die zwei glücklich. Wenn ich sie mit ihrem Lieblingsfrau, Feindin sozusagen auf eine einsame Insel sperre, wären sie auch nicht unbedingt so glücklich. Also das ist eine gewisse Arroganz, die wir Menschen einfach irgendwo an den Tag legen. Dem ist nicht so. Und deswegen rate ich allen, dass sie das immer erstmal ausprobieren, wenn die beiden Tiere vor allen Dingen älter sind. Bei jüngeren geht es dann noch eher. Aber bei älteren Tieren muss man das einfach ausprobieren. Und was Kaninchen anbelangt, da wird es oft unterschätzt. Das sind relativ aggressive Tiere, die brauchen sehr viel Platz. Die müssen einander ausweichen können. Wir haben zu Hause selbst in einem Freigehege Mutter und Sohn und die fetzen sich manchmal dermaßen, dass also richtig Fell davon fliegt. Und die beiden vertragen sich gut, die lecken sich gegenseitig, die schmusen miteinander. Aber das kommt immer mal wieder vor. Und wenn die zu eng gehalten werden, dann kommt es zu großen Konflikten und wirklich zu massiven Raufereien. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar.
Wenn es zu massiven Raufereien kommt, dann kann man, dann, das ist ja offensichtlich, dann sieht man, aha, die vertragen sich offensichtlich nicht, also müssen wir da eine Lösung machen. Aber es gibt auch Tiere, die das stiller austragen, also wo man genauer hinschauen muss?
Durchaus. Also wir haben das Problem mit Katzen, dass Katzen miteinander vergesellschaftet werden, nicht miteinander klarkommen, von den Charakteren her so unterschiedlich sind, dass eine Katze ständig untergebuttert wird. Dann haben sie die Katze, die pinkelt, das merkt der Besitzer sofort. Sie haben die Katze, die aggressiv wird, auch das merkt der Besitzer sofort. Und als drittes haben sie die Katze, die sich in sich zurückzieht. Das heißt, die frisst dann ein bisschen weniger, die bewegt sich ein bisschen weniger. Diese Katzen werden meistens gar nicht registriert, das fällt dann gar nicht auf. Als nächster Schritt haben die dann ständig irgendwelche Erkrankungen. Also die sind so gestresst, dass sie also alles aufnehmen und an allem erkranken und relativ schnell dann eingehen. Und das ist ein weitaus größeres Problem als die Katze, die pinkelt, die nämlich sehr offensichtlich auf sich aufmerksam macht und zeigt, dass sie Stress hat.
Wie schaut es aus bei Tieren, die man ja zusammenhalten sollte? Also ein Wellensittich ist ja wahrscheinlich nicht das Ideal, wenn man also zwei hat und ein älteres Tier, dann kommt es ja immer mal vor, dass ein Tier stirbt, eingeht. Was soll man dann tun? Ein jüngeres nachkaufen oder gucken, dass man das ältere unterbringt? Das ist eine Frage, die häufig kam am Telefon.
Also das muss man individuell entscheiden und man sagt, also eigentlich möchte ich jetzt eigentlich gar keine Tiere mehr haben, jetzt müsste ich da ein zweites dazusetzen. Ich denke, dann ist es fair, wenn man sagt, okay, ich gucke, wo man diesen Wellensittich unterbringen kann. Das sind immer Fragen, die man sehr individuell auch entscheiden muss. Und das hängt auch sehr damit zusammen, wie das Tier bisher gelebt hat, was am sinnvollsten ist. Da kann man keine Pauschalratschläge erteilen.
Es ist 10.25 Uhr, wird 11.26 Uhr, Zeit für die Abschlussrunde, in der wir vielleicht noch mal einmal darauf eingehen sollten, wo kann ich mich informieren, wenn ich ein Haustier haben will, über die Haltung. Eine Anlaufstelle sind sicherlich die Zoofachbetriebe. Gibt es da auch Broschüren, Materialien, die man sich zuschicken lassen kann, Internetadressen?
Wir haben also in unserem Verband eine Broschüre aufgelegt, verantwortungsvoll mit Tieren leben, die Grundzüge über die Tierhaltung allgemein gibt und die gegen Erstattung der Portokosten über unsere Geschäftsstelle in 6204 Lang, Postfach 1420 zu beziehen ist. Wir haben des Weiteren eine telefonische Heimtierberatung, die montags von 12 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr zu erreichen ist. Die Telefonnummer ist 06103 910732 und vor allen Dingen, wie Sie eben schon sagten, in erster Linie der örtliche Zoofachhandel, zu dem kann man direkt gehen, dem kann man ins Auge gucken und kann auch die Qualität der Beratung sehr leicht nachvollziehen.
So eine Grundinformation über bestimmte Tierrassen, Tierarten, kann man die irgendwo abrufen im Internet? Wenn ich zum Beispiel zum Thema Papagei oder auch was exotische Tierarten anbetrifft?
Also es gibt zu fast jeder Tierart massig Informationen im Internet, aber da muss man vorsichtig sein, wie qualifiziert die sind. Denn es fühlen sich eine Menge Tierhalter ermuntert, ihre Erfahrungen ins Netz zu stellen. Die sind nicht alle gleichermaßen gut. Also man sollte schon schauen, dass da ein Verband dahinter ist mit der entsprechenden Fachkenntnis. Auf unserer Homepage sind vor allen Dingen die Probleme zu der Exotenhaltung dargestellt unter www.prowildlife.de. Und ansonsten zu Haustieren gibt es meines Wissens auch eine Menge guter Seiten, aber da muss man im Internet sicherlich kritisch hinschauen.
Ja, und wenn man Probleme mit Hund und Katze hat oder auch mit anderen Tierarten, da gibt es die Gesellschaft für Tierverhaltenstherapie. Wir haben auch eine Homepage www.gtvt.de. Da kriegt man Adressen. Tierärzte haben eine Zusatzbezeichnung, eine Spezialausbildung und die können wir auch entsprechend anbieten als Hilfe, wenn jemand Probleme hat.
Ansonsten, der Tierarzt ist natürlich auch immer Ansprechpartner, aber der kostet dann in der Regel Geld.
Das ist richtig.
Vielen Dank. Es ist 11.28 Uhr. Die Sendung geht damit dem Ende zu. Ich bedanke mich bei meinen Gästen hier im Studio, bei Frau Heidi Bernauer-Münz, bei Herbert Bollhöfer, bei Sandra Altherr und in München zugeschaltet, Reinhold Bergler. Vielen Dank für Ihre Information. Ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern für Ihre Beteiligung, bei Thomas Meinert, der die Anfragen gesammelt hat, bei Regie und Technik.